Wir hören den Propheten Micha, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4a. Und du Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zur Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Liebe Gemeinde, liebe Kinder, liebe Freunde, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus war kein Zufall der Geschichte. Gott hat sie in allen Einzelheiten genau geplant. Den Ort, den Zeitpunkt und die Umstände sind von ihm vorher genau festgelegt worden. Gott hatte in der ganzen Bibel durch seine Propheten immer vorhergesagt, wenn er etwas Wichtiges tun würde, etwas Besonderes mit seiner Schöpfung, mit seinem Volk. Und daher hat er Israel immer wahrnehmbare Zeichen gegeben, die deutlich zeigen und beweisen sollten, dass Gott in einer bestimmten Situation am Werk ist, dass er hinter den ganzen Ereignissen steckt und sie souverän lenkt. Darum hatte Gott auch den Propheten Micha berufen. Micha weissagte, von 740 bis etwa 687 vor Christus, während der Regierungszeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia im Südreich Juda. Durch Micha hat uns Gott den Geburtsort seines Messias schon 700 Jahre vorher mitgeteilt. Diese Vorhersage ist eine Bestätigung, ein göttlicher Beweis dafür, dass die Geburt Jesu keine Fabel ist und kein frommes Wunschdenken. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also wir erfahren hier zwei Dinge über den Messias. Das erste, Gott hatte den Geburtsort des Messias, nicht das religiöse Zentrum Jerusalem erwählt, auch nicht eine andere bedeutende Stadt Judas. Gott erwählte dieses kleine, unbedeutende Dorf Bethlehem, 9 Kilometer südlich von Jerusalem. Dort sollte der Herrscher über Israel geboren werden. Gott hatte König David 300 Jahre früher verheißen, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein sollte. David ist auch in Bethlehem geboren worden. Aber zur Zeit Jesu gab es keinen Nachkommen Davids mehr in Bethlehem. Also, wie kommt Jesus nach Bethlehem? Zu diesem Zeitpunkt hat das Römische Reich Steuern in seinen Provinzen erhoben, so auch in der Provinz Judäa. Alle Einwohner mussten sich in die kaiserlichen Steuerlisten einschreiben lassen, damit der Staat sie zur Zahlung der Steuern heranziehen konnte, also ein antikes Finanzamt. Und jetzt ging es hier wahrscheinlich nicht um die Kopfsteuer, also die Steuer, die der Einzelne bezahlen musste von seinem Einkommen, sondern sehr wahrscheinlich um die Grundsteuer, ja, also Abgaben auf den Grundbesitz. Und so kann man erklären, dass die Eigentümer sich zu ihren Grundstücken hinbegeben mussten, damit die römischen Steuerbeamten sie vor Ort erfassen konnten. Und so müssen wir annehmen, dass auch Maria und Josef da irgendeinen Erbbesitz hatten in der Nähe von Bethlehem. Und deshalb musste sie diese Reise tun von Nazareth, wo sie eigentlich lebten, mehrere Tagereisen weit nach Bethlehem. Und so hat Gott den römischen Kaiser und den römischen Statthalter, die ihn überhaupt nicht kannten, als Erfüllungsgehilfen seiner Pläne benutzt. Er benutzt den weltlichen Staat und seine ausführenden Gewalten, um Josef und Maria die Mutter Jesu von Nazareth nach Bethlehem zu schicken, damit Jesus dort zur Welt käme. Das Zweite, was wir erfahren über den Messias, er wird kein normaler Mensch sein. Er wird nicht von der Erde kommen, sondern er wird aus der Ewigkeit kommen, vom Himmel her, wo er schon immer existiert hat. Ja, er ist selber sogar Gott. Und so wird Jesus, der Sohn Gottes, in diesem unbedeutenden Ort Bethlehem geboren. Das ist Gottes Liebeserklärung an uns. Gott liebt das Kleine und Schwache. Er liebt das Unbedeutende und das Gewöhnliche. Er kommt nicht zu den weltlichen und zu den religiösen Eliten in den Zentren ihrer Macht, sondern zu den einfachen, gewöhnlichen Menschen. Gott neigt sich herab zu uns Menschen. Zu uns, die wir in die Schule gehen, die wir im Berufsleben stehen, die wir unsere Arbeit machen, unsere Familien ernähren, um unser Überleben kämpfen. Ja, das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Gott ist in Jesus zu dir gekommen. In dein kleines, unbedeutendes Bethlehem Ephrata deines Lebens. In deinen Alltag, deine Schule, in all deine Mühen, deine Ängste. Der ewige Gott hat sich klein und unbedeutend gemacht, um dir, dem Kleinen und dem Schwachen, zu begegnen. Und dann redet Micha weiter vom Kommen des Messias. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Der Messias sollte von einer Frau geboren werden, also als Säugling in die Welt kommen. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, wie Lukas diese Umstände seiner Geburt beschreibt. Wie gesagt, durch diesen Steuerzensus mussten sie die Grundstückseigentümer sich zu ihren Grundstücken begeben. Es betraf sehr viele Menschen gleichzeitig, die sich da auf den Weg machen mussten. Wir können uns vorstellen, es war kein Vergnügen für die hochschwangere Maria, eine mehrtägige Reise zu machen, über 150 Kilometer auf dem Rücken eines Esels über die Berge Israels. In den Städten und Dörfern herrschte Ausnahmezustand. Es gab nicht genug Unterkünfte und Übernachtungsmöglichkeiten. Eine chaotische Situation, ja, wir würden es vielleicht eine Krise nennen. Und da mitten hinein in eine solche Krise kommt der Herr Jesus Christus als Messias, als Obdachloser. Er hatte nicht mal ein Bett. Eine Futterkrippe für Tiere diente dazu, den Sohn Gottes aufzunehmen. Und da kommt Jesus mitten hinein in diese Krise. Er ist selbst von ihr betroffen. Und Gott benutzt diese Krise, damit sein Wille hier auf der Erde geschieht. Und zwar genau so, dass sein Plan zustande kommt. Nämlich, dass er selbst dort hineinkommen kann. Und so benutzt Gott auch deine Umstände, auch deine widrigen Umstände, auch deine Probleme, deine schwierigen Mitmenschen. Ja, auch die ganze Pandemie mit ihren Begleiterscheinungen, um dir darin den Sohn Jesus zu offenbaren. Auch wenn es für dich so aussieht, als wärst du nur ein Spielball dieser Umstände, die du nicht ändern kannst, fürchte dich nicht, verzage nicht. Gott benutzt das alles, um zu seinem Ziel zu kommen, nämlich dass uns dort Jesus begegnet. Und dazu sagt Micha, darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Die Geburt Jesu geschah zu einem Zeitpunkt, an dem alles so aussah, als hätte Gott Israel aufgegeben. Er hätte sein Volk dahingegeben. Zur Zeit Michas war gerade das Nordreich von Assyrien erobert worden und die Israeliten weggeführt ins Ausland. Das Südreich Juda wurde etwa 115 Jahre später vom babylonischen Weltreich erobert. Und die Menschen für 70 Jahre in die Verbannung nach Babylon weggeführt. Nach 70 Jahren kehrten die Juden zum Teil wieder zurück in ihr Land. Aber nach Rückkehr war Israel oder vielmehr Juda keine eigenständige Nation mehr. Es befand sich immer unter Herrschaft anderer Völker. Zuerst Persien, dann Griechenland und zuletzt Rom. Gott hatte sein Volk eine Zeit lang dahingegeben, unter die Herrschaft der Nation. Es sah so aus, als hätte Gott sein Eigentumsvolk vergessen. Es erschien trostlos, hoffnungslos. Man hatte keine Aussicht auf Veränderung. Und in diese Zeit hinein ist der Messias geboren. Vielleicht fühlst du dich auch von Gott verlassen. Oder denkst, er hat dich dahingegeben. Ja, gerade mit dieser Pandemie, die nie zu enden scheint und man hat den Eindruck, es wird eher schlimmer. Man ist zermürbt, man ist hoffnungslos und voller Furcht. Aber dann schau in die Krippe. Der Retter ist da, er ist gekommen. Und er ist dir nahe. Jesus kommt zu den Dahingegebenen als ihr Retter und ihr Erlöser. Gott ist dir in Jesus so nahe gekommen, näher, als du dir das jemals vorstellen kannst. Wir haben es vorhin gehört im Lied, Herr des Himmels, menschennah. Wir sind nicht verlassen, wir sind nicht dahingegeben, der Retter ist da. Und darauf gibt Gott durch Micha die Verheißung. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Nein, Gott hatte Israel nicht vergessen. Er hat einen Plan für sein Volk. Gott wird Israel als sein Volk wiederherstellen, und zwar als ganzes Volk. Ja, aus dem Exil in Babylon ist ja zur Zeit Jesu nur das Südreich Juda zurückgekehrt. Und dann wurde Jesus geboren, der Messias. Und dann soll der Überrest seiner Brüder, also die noch zerstreuten 10 Stämme des Nordreichs, ebenfalls zurückkehren. War das nicht ihr sehnlichster Wunsch? Ein Volk in einem Land. Aber das ist es, was Gott hier verheißt. Und das sich in unseren Tagen erfüllt. Die Juden kehren aus aller Welt wieder in ihr Land Israel zurück. Nein, Gott hat Israel nicht dahingegeben. Für immer. Gott hat einen herrlichen Plan, sein Heil zu verwirklichen. Und er verwirklicht es durch seinen Messias, durch Jesus Christus, durch das Kreuz, durch die Auferstehung und durch die Himmelfahrt Jesu. Und heute durch das Entstehen und Wachsen seiner Gemeinde. So ruft jetzt Gott alle Menschen in allen Nationen zu Jesus, während er gleichzeitig sein Volk Israel in seinem Land wiederherstellt. Aber bei Micha werden das Kreuz und die Gemeinde überhaupt nicht erwähnt. Er überspringt diese Zeit einfach. Er nimmt uns direkt hinein schon in Gottes Zukunft. Und da sehen wir, dass Gott noch einen viel weiterreichenden Heilsplan hat. Er reicht weit hinaus über meinen beschränkten Horizont. Auch mein persönliches Heil, auch alles, was ich mir für mich selber vorstellen kann. Gott will das gebeutelte Israel erlösen. Er will sie wieder zu einem Volk in ihrem Land machen und zu ihrem Messias bringen. Das ist sein Plan. Und diese göttliche Perspektive, die uns der Micha hier zeigt, das nennt man auch Bergspitzen der Prophetie. Das ist wie wenn wir in den Alpen sind, auf dem hohen Berg oben, und dann schauen wir um uns rum, da sehen wir einen Haufen Berggipfel in der Ferne. Aber da sind noch Täler dazwischen und die sehen wir nicht. Ja, und so ist das hier. Das ist Gottes Perspektive. Sie reicht viel weiter. Und so dürfen wir wissen, dass alles, was auf der Erde geschieht, ein Teil seines Plans ist mit seiner Schöpfung. Und so lässt uns Gott hier schon von uns selbst wegsehen. Ja, er nimmt uns hinein in sein Panorama. Ja, wir sehen oft nur uns selber, unser kleines Leben, unsere Nöte. Aber Gottes Pläne reichen viel weiter. Er sieht viel weiter als ich mit meinem beschränkten Horizont. Und das ist befreiend, das zu sehen, dass ich nicht das Zentrum des Universums bin, aber dass ich ein Teil von Gottes großem Plan sein darf. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Also jetzt tritt der Messias öffentlich auf in der Kraft des Herrn. Er tritt auf als der Hirte, der sein Volk weidet. So sehen wir Jesus in den Evangelien, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Auch damals war Israel noch unter der Herrschaft des Römischen Reiches, sehnte sich nach Befreiung. Ja, sie wollten endlich sicher wohnen. Und es hat sich noch nicht erfüllt bis heute. Das ist ein reales Problem. Ja? Auch Maria und Josef haben darunter gelitten. Aber der Messias wird mal groß sein, bis an die Enden der Erde. Er wird der Herrscher der Welt sein. Und er wird dieses Problem endgültig lösen. Nichts mehr wird einmal außerhalb seiner Herrschaft sein. Und hier weist Micha schon auf die Wiederkunft Jesu als den König und Herrn hin. Er spricht hier jetzt nicht in der Zukunft von Ereignissen, die nacheinander ablaufen, sondern er zeigt uns in eine Gesamtschau von seinen Liebesgedanken, wo er hin will. Er zeigt uns seine Heilsgedanken in Jesus, seine Liebesziele. Wie so ein wunderschönes Gemälde, wo er alles harmonisch zusammengestellt hat, von Gott selber, damit wir seine Liebe zu uns erkennen. Und dieses Heil hat er uns bereitet. In dem Kind in der Krippe, der einmal der König und Herr der Welt sein wird. Und jetzt kommt die zentrale Heilsbotschaft, die wir schon gehört haben, was einmal unter seiner Herrschaft sein wird. Und dieser wird der Friede sein. Ja, was ist Friede? Wir haben es schon gehört von den Kindern. Die Menschen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von Frieden. Man möchte stabile gesellschaftliche Verhältnisse, harmonische Beziehungen untereinander. Und so weiter. Ja, das ist alles gut und wichtig. Es gehört dazu, aber es reicht nicht. Friede ist mehr als nur Abwesenheit von Krieg und Streit und Feindschaft. Friede ist vielmehr eine Harmonie, eine vollkommene Gemeinschaft mit dem Schöpfer selber. Damit wir wahren Frieden haben, brauchen wir Geschöpfe unseren Schöpfer. Und dieser Friede mit Gott, der ist nur durch Jesus möglich. Und Gott hat den Frieden längst gemacht mit der friedlosen Menschheit, durch Jesus, durch Krippe und Kreuz. Und das ist der wahre Gottesfriede, auf Hebräisch Shalom. Diesen Frieden hat Gott bei der Geburt Jesu verkündigt. Er hat ihn nicht den weltlichen Herrschern, den politischen und religiösen Eliten verkündigt, sondern gewöhnlichen Hirten auf dem Feld. Sie galten nicht viel in der damaligen Gesellschaft. Sie waren gewissermaßen Außenseiter. Wegen ihres Dienstes konnten sie nicht mal den Schabbat richtig halten. Sie hatten keine religiösen Pluspunkte gesammelt. Und diesen Außenseitern erscheinen die Engel Gottes in der Gestalt von Gottes Herrlichkeit. Und wenn der Mensch so unmittelbar, so nah mit Gottes Herrlichkeit in Berührung kommt, dann kommt man nicht in religiöse Begeisterung, sondern man fürchtet sich. Warum? Wir sind unrein von Natur aus. Wir stehen nicht im Frieden Gottes. Wir sind getrennt von ihm wegen unserer Sünde. Wir sind nicht kompatibel mit Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit. Wir haben keine Chance, mit dem heiligen Gott in Harmonie zu kommen. Es geht nicht. Und deshalb ist es Gott selber, der den Frieden macht mit seinen gefallenen Geschöpfen. Indem er nämlich selbst zu ihnen kommt, in Gestalt eines neugeborenen Kindes, in dieser schwachen Gestalt, die wir anschauen können, ohne dass wir uns fürchten müssen. Und das ist die schönste Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, in Jesus. Und es ist für Gott eine solche Freude, uns das mitzuteilen. Gott verkündigt uns seine Freude darüber, dass wir uns auch freuen. Gott teilt seine Freude mit uns, den Friedlosen. Und dieser Friede, das ist nicht das Ergebnis menschlicher Friedensbemühungen. Wir dürfen uns hier nicht täuschen lassen. Die Verheißung des Friedens auf Erden, die von den Engeln bei der Geburt Jesu verkündigt wurde, wird sich erst erfüllen, wenn Jesus persönlich auf dem Thron Davids regieren wird, von Jerusalem aus, wie es die Propheten vorhergesagt haben. Also lassen wir uns nicht täuschen von dem Ruf nach einer neuen Weltordnung, die ohne Frieden und ohne Gegenwart des Friedenfürsten versprochen wird, sondern dieser wird der Friede sein. Der Friede ist eine Person. Es ist Jesus, der Messias, der Retter und König, der in der Stadt Davids in Bethlehem geboren wird. Dieser wird der Friede sein. Gott verkündigt Frieden mit seiner Schöpfung durch die Engel. Gottes Herrlichkeit im Himmel kommt durch Jesus auf die Erde. Der Himmel öffnet sich plötzlich vor den Hirten und Gott neigt sich hernieder zu seiner leidenden Schöpfung, umarmt sie in dem Kind in der Krippe. Nicht der Mensch naht sich Gott durch eigene religiöse Anstrengung, sondern Gott kommt aus dem Himmel runter und naht sich dem Menschen. Er macht Frieden, er macht seinen Shalom mit ihm in der Person Jesu. Mit Jesus ist Gottes Wohlwollen, Gottes Gunst gegenüber den Menschen Realität geworden. Und das bedeutet dieser Ausspruch der Engel bei den Hirten. Friede auf Erden und den Menschen Gottes Wohlgefallen. Es heißt nicht den Menschen seines Wohlgefallens, also denen, die sich redlich bemühen, anständige Menschen zu sein, sondern Jesus ist Gottes Gunst und Gottes Wohlgefallen für uns erlösungsbedürftige Menschen. Denen, die im Unfrieden mit sich selber und mit leben und die mit ihrer Sünde am Ende sind. Wenn du Frieden suchst, Ruhe, Freude, Hoffnung für deine Seele, ja, gerade mitten in diesen schweren Zeiten, wo die Spannung, der Hass, die Spaltung, der Druck, der Unfrieden fast täglich zunehmen, dann komm zu Jesus, schau ihn an in der Krippe. Erfasse Jesus im Glauben und lass ihn nie mehr los. Und dann wird Gottes Friede nicht mehr von dir weichen, auch wenn um dich herum die Welt untergeht. Du bist dann sein Eigentum für alle Zeit bis in die Ewigkeit. Und dieser Friede, der all unser Denken übersteigt, kann und will Jesus für dich heute Abend an diesem Heiligabend werden. Glaubst du das? Dann wird Jesus dein Friede sein. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an, der du gekommen bist aus dem Himmel, hast dich so klein und schwach gemacht, um zu uns zu kommen, damit Gott zu uns kommt, um uns zu erlösen, um uns zu dir zu nehmen. Herr, wir können dieses Wunder nicht erfassen. Wir können nur staunen und dir darüber Danke sagen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass diese Gewissheit, dass du uns erlöst hast, dass du unser Friede bist, nicht mehr aus unseren Herzen weicht. Auch jetzt die kommenden Tage, Wochen und Monate. Und wir bitten dich, dass jeder, der das hört und diesen Frieden noch nicht hat, dich ergreift und zu einem Kind Gottes wird und in den Frieden hineinkommt. Wir loben und preisen deinen Namen dafür. Amen.